das ist die Geschichte von Jona, den Gott ruft. Jona hat einen Auftrag, aber Jona hat kein Interesse an diesem Auftrag. Jona soll in einer fremden Stadt zu Menschen mit fremden Göttern predigen, bevor Gott die Geduld mit dieser Stadt und den Menschen in ihr verliert. Willkommen in Ninive. Aber Jona will nicht Gottes Gehilfe sein, er lehnt ab. Und um auf Nummer sicher zu gehen, bucht er ein Ticket Richtung Spanien, 4000 Kilometer nach Westen, damit Gott ja nicht auf die Idee kommt, sein Nein zu diesem Auftrag als vielleicht zu deuten. Das ist die Geschichte von Jona, den Gott ruft, aber dessen Angst größer ist als sein Vertrauen. Und deshalb sitzt er jetzt auf einem Schiff Richtung Südspanien und er verdrängt, dass Gott ihn ruft. Jona hat immer noch einen Auftrag, aber Jona hat auch immer noch kein Interesse. Aber Gott hat einen großen Fisch und der kommt jetzt ins Spiel. Denn die Truppe, mit der Jona auf dem Schiff Richtung Südspanien unterwegs ist, hat auch kein Interesse bzw. keine Lust auf diesen Jona, der für das schlechte Wetter und die schlechte Stimmung an Bord verantwortlich scheint. Und wie man es in gottesfürchtigen Zeiten wie diesen ebenso machte, muss der Kerl, der wie ein dunkles Omen auf diesem Schiff festhängt, über Bord gehen. Vielleicht wird das Wetter dann besser und Spanien termingerecht erreicht. Das ist die Geschichte von Jona, den Gott ruft, aber der jetzt über Bord geworfen wird und der mittlerweile so lebensmüde geworden ist, dass er diesen Tod akzeptiert. Gott aber nicht, denn er hat immer noch einen Plan und einen großen Fisch. Nein, jetzt kein Wal, vergesst dieses Märchen, es war ein Fisch. Nebenbei ist es auch spannend, dass Gott einen Fisch beruft und der auch noch macht, was er sagt. So ganz anders als diese widerspenstigen Menschen. Fisch, schwimm zu diesem Schiff und schnapp dir diesen Kerl. Wird gemacht, Chef. Blub. Der Fisch tut, was Gott sagt, ohne zu murren oder nach Spanien auswandern zu wollen. Erste Erkenntnis dieser Geschichte. Fische gehorchen Gott. Und wir können froh sein, dass wir Menschen ganz am Anfang bei unserer Schaffung Gott ebenbildlicher waren als Karpfen und Thunfisch. Sonst, vergesst den Gedanken. Also, das ist immer noch die Geschichte von Jona, den Gott ruft, der jetzt aber über Bord geht, mit seinem Leben abgeschlossen hat und der, während er ins Wasser eintaucht und nicht weiß, dass er gleich von einem großen, klipprigen Fisch verschluckt wird, der ihn aber entgegen seiner ersten Vermutung gar nicht verdauen möchte. Ganz im Gegenteil, der Fisch wurde von Gott gerufen, um die Sache ein für alle Mal zu klären. Ninive statt Tarsis, Assyrer Hauptstadt statt Costa del Sol, Gottes Plan statt Menschenplan. Und Jona befindet sich 3 Tage und 3 Nächte im Bauch dieses Fisches, bevor er wieder ans Licht kommt und verwandelt in eine neue Welt tritt. 3 Tage Dunkelheit, bevor der Prophet seine Bestimmung findet. Ist jetzt nur eine seichte Hintergrundinfo, aber die Metapher hinter dieser Geschichte überlasse ich einmal eurer neutestamentlichen Fantasie. Jona, den Gott ruft, der ist im Bauch eines großen Fisches. Ziemlich strange, wie man sagt, oder? Weird, oder was ist jetzt Jugendwort des Jahres geworden? Jona ist ziemlich lost. Aber ich habe gehört, über 30 darf man es nicht mehr verwenden, sonst wirkt es der Jugend anbiedernd. Aber stimmt, Jona ist lost. So. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie er da im Magen klebt, nicht verdaut wird, keine Säure ihn zersetzt, der Fisch von dieser komischen Mahlzeit aber auch nicht verreckt und überhaupt da genug Luft für 3 Tage und Nächte drin ist, dass dieser Kerl überhaupt überleben kann. Und er überlebt ja auch nicht nur, er hat sogar noch die Nerven, sich Gedanken über sein Leben zu machen und über Gott. Als ob es da irgendwas noch zu überlegen gäbe, denn er lebt ja noch, obwohl ein Fisch ihn verschluckt hat und nicht verdaut. Gott hat es ernst gemeint mit Jona und deshalb stinkt Jona jetzt nach Fischmagen und Planktonschmodder, damit er es nie vergisst, dass es nicht gut ist, nach Spanien zu reisen, wenn Gott einen in Ninive haben will. Das ist die Geschichte von Jona, den Gott ruft und über dessen Geschichte man eigentlich keine Sekunde rational und wissenschaftlich nachdenken sollte, weil Jona sonst vom Fisch eigentlich verdaut werden müsste. Und dann hätte Gott ein Problem, denn Jona wäre tot und dann müsste er Amos und Habakuk nach Ninive schicken, aber die hatten schon andere Aufträge. Also schrieb Gott eine Geschichte mit Jona, den man in Zukunft immer als der er mit dem Fisch in Verbindung bringen sollte. Und als den, der im Bauch dieses Fisches noch genug Luft hatte, um über sein Leben, über Gott und die Gründe, warum er Gott nicht vertrauen wollte, nachzudenken. Jona, warum willst du eigentlich abhauen? Ich meine, Gott spricht zu dir. Das heißt, dir muss doch klar sein, dass es Gott gibt, wenn er mit dir spricht. Und das heißt, du musst dich gar nicht um diese elende Aufgabe kümmern, dass es vielleicht sein kann, dass Gott nicht existiert. Sei doch dankbar, dass Gott klar und deutlich mit dir redet. Und du läufst auch noch vor ihm weg. Du bist doch ein frommer Kerl. Eigentlich müsstest du dich doch freuen, wenn Gott so direkt mit dir redet. Jona, was ist nicht richtig mit dir? Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Wenn Gott dir Macht gibt, wer sollte dich besiegen können? Wenn Gott dich beruft, wer sollte es dir absprechen? Und Jona lässt sich im Bauch dieses Fisches umstimmen. Überwältigt von Gottes Überzeugungskraft bricht sein Widerstand zusammen. Er schreit so laut er kann. Er hadert mit sich, bricht in Verzweiflung aus. Es schnürt ihm die Kehle zu. So sehr merkt er, wie falsch er lag. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. All deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich. Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Mein Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Hilfe ist bei dem Herrn. Gott ruft dich. Und er meint es ernst, so ernst, dass du dich sicher fühlen kannst, dass dir nichts geschieht. Und er schickt dich an unbequeme Orte, weil er ein Gott ist, der unbequeme Dinge anspricht und tut. Und vielleicht klingen seine Aufträge an dich deshalb oftmals so unbequem, weil diese Welt so verdammt unbequem ist und ungerecht und undankbar und unverständlich und unvollkommen. Und du weißt, was Gott von dir verlangt, was er will, was er dir zumutet, was er weiß, dass es das Richtige ist zu tun. Hey, du Mensch! Wir verändern diese Welt, wir retten Seelen, du bist mein Werkzeug. Hey Gott, schön, dass du mit mir redest, aber wie kannst du das von mir verlangen? Ich meine, siehst du nicht, was in dieser Welt passiert? Menschen sterben, Krankheit breitet sich aus, kaputte Perspektiven, Angst an allen Ecken und die Reichen werden reicher und die Armen ärmer und die Gottlosen werden gottloser und Hunger und Armut regiert immer noch in den Straßen der abgehängten Länder, die wir am langen Arm verhungern lassen und ausbeuten. Und diese Welt wird zerstört und es ist nicht aufzuhalten, wie wir deine Schöpfung misshandeln und sehenden Auges dein gut durchdachtes System durcheinander bringen. Und die, die für deine Schöpfung kämpfen, die werden niedergebrüllt. Und die, die nach Wahrheit suchen, die werden niedergeknüppelt in den Schurkenstaaten nebenan. Und sowieso der Name verblasst in unseren Städten. Deine Kathedralen werden geschlossen, zweckentfremdet, niedergebrannt. Hey Gott, schön, dass du mit mir redest. Aber wie kannst du von mir verlangen, dass ich mich in dieser kaputten Welt, dass ich mich ihr aussetze? Die sich selbst nur mit Konsum, Doppelmoral und Verdrängung am Leben halten kann. Gott, ich glaube, dass du es ernst meinst und es ist eine gute Sache, aber es ist so unaufhaltbar, zu groß für mich, zu mächtig. Sie werden mir nicht zuhören. Sie werden mich ablehnen, vertreiben, im schlimmsten Fall töten. Und dann hast du erst recht nichts von mir. Ich kann es nicht. Ich bin raus. Du hast nicht die Macht, diese Welt zu verändern, mich zu beschützen und das Schlechte zu besiegen. Jona glaubt zuerst an die Hoffnungslosigkeit in den Dingen. Und vielleicht ist es ein Stück von meiner eigenen Hoffnungslosigkeit, meiner eigenen Müdigkeit, Resignation, Angst. Der Glaube an den Zweifel, der sich immer bewahrheitet. Jona glaubt, dass das Leben nirgends hinführt, auch wenn Gott existiert. Er glaubt, dass alles immer so weitergeht, und Gottes Segen nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Und ich merke, wie viel Jona in mir steckt. Wie sehr meine Perspektive auf einen mächtigen und gerechten Gott leidet unter der Angst, dass er doch nicht der ist, der er verspricht zu sein. Jona feiert vor allem seine Angst, seine Besserwisserei, sein Ego. Und trotzdem, vielleicht gerade deswegen, entscheidet sich Gott für eine prägende Wendung in der Geschichte. Und deshalb ist mir Jona sympathisch, weil er menschlich ist, unvollkommen, scheiternd, lernend. Weil er Gott nicht verstehen will, aber dann überzeugt wird, dass Gott der ist, der alles in der Hand hält, alles unter Kontrolle hat. Nur nicht so, wie Jona denkt, dass es sein müsste. Gott ist anders, als du denkst. Diese Hoffnung auf Rettung, die real wird, hier im Jetzt, ist unbegreiflich für meinen Kopf. Aber sie bricht an, wieder und wieder in den Hoffnungsgeschichten, die er mit dir und mir schreibt. In den biografischen Wendungen, an den Tiefpunkten, in den Tälern, wo Gott dich und mich durchträgt. Wo ich lernen darf, dass seine Art der Hoffnung und der Rettung keine leere Hülse ist, sondern Leben pur, Liebe pur, Wohlwollen in allen Varianten. Auch wenn es dazu manchmal diesen Fisch braucht, der die Angst und alles, was sie erzeugt, verschluckt und verwandelt. Das war die Geschichte von Jona, den Gott gerufen hat und der sich weigerte, um zu lernen, dass er nichts zu verlieren hat, wenn der eine an seiner Seite ist. Der lernen musste, dass Gottes Plan hoffnungsgeladener ist als seine Angst vor Versagen. Der lernen durfte, dass Gott rettet und nicht verdammt. Und mit dem ich sehen darf, dass Gott Geschichten schreibt über Leben und Hoffnung. Nur anders, als ich denke. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. Amen.